Morgen. Könnt ihr euch erinnern, was letzten Sonntag war? Also das ist jetzt so, wo ihr gern antworten dürftet. Ostern, genau. Und wir haben zu Ostern die Auferstehung unseres Herrn gefeiert. Der Max hat uns über die Zuversicht und die Sicherheit der Auferstehung berichtet. Und das ist der Punkt, wo wir heute anknüpfen wollen und den Punkt, den wir ganz tief im Hinterkopf behalten müssen. Jesus ist auferstanden und das ist die Grundlage von dem, was uns jetzt, was eigentlich hier unser ganzes Leben trägt, was uns jetzt heute die nächsten Monate trägt, wenn wir gemeinsam den Epheserbrief durcharbeiten. Es wird so sein, dass man, es wird so sein, dass man nicht in einer Wurst durchfahren durch den Epheserbrief, sondern es wird dann so anlassbezogen, wird es immer wieder kurze Unterbrechungen geben. Aber der Epheserbrief ist jetzt das, was vor uns steht und das heute soll eine Einführung in den Epheserbrief werden, wo ich euch ein bisschen einen Überblick geben darf, um was es so geht im Epheserbrief. Bevor ich aber loslege mit dem Epheserbrief, möchte ich noch beten und ich möchte dabei das Gebet beten, das Paulus im Epheserbrief selber aufgeschrieben hat und das er gebetet hat für die Gemeinde in Ephesus. Und ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht zum Gebet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werke ist. Amen. Was wissen wir, bevor der Epheserbrief beginnt? Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann kriegen wir da einen Einblick in die Reisetätigkeit, die der Paulus so in dieser Gegend geleistet hat. Und am Ende der zweiten Missionsreise ist Paulus für eine ganz kurze Zeit in Ephesus gewesen. In der Zeit, also er ist mit Priscilla und Aquila durchgereist, hat die zwei im Prinzip in Ephesus deponiert, kurz gepredigt in der Synagoge und die Ältesten dort in der Gemeinde wollten, dass er bleibt. Er hat gesagt, wenn es der Herr schenkt, wird er wiederkommen, hat aber gehen müssen. Das war ungefähr im Jahr 51 nach Christus. Sein zweiter Besuch in Ephesus war dann kurz danach, aber da ist er für wirklich lang dort geblieben. Er war 3 Jahre in Ephesus vom Jahr 52 bis 54. Und er hat die Zeit zum Lehren genutzt, zum Predigen. Er ist dann nach den 3 Jahren aus Ephesus fortgezogen, um seine Reisetätigkeit in der Gegend wieder aufzunehmen und ist dann kurze Zeit später in Milet oder Miletus oder wie auch immer das ausgesprochen wird, geblieben. Ganz in der Nähe von Ephesus und hat die Ältesten von Ephesus nochmal zu sich hergeholt. Die haben sich dann in dieser Stadt Milet getroffen und dort hat Paulus von den Ältesten in Ephesus Abschied genommen. Es war ein sehr bewegender Abschied, ein sehr tränenreicher Abschied, wie es eben in der Apostelgeschichte steht, weil Paulus ihnen angekündigt hat, dass er im Prinzip nicht mehr zurückkommen wird, weil er von Gott gewusst hat, dass sein Weg ihn nicht mehr nach Ephesus führen wird. So hat damals Ephesus ungefähr ausgesehen. das Meer, da war früher der Hafen, das Meer gibt's heute dort nicht mehr, weil sich die ganze Küstenlandschaft verändert hat. Aber Ephesus, die Ausgrabungen, die kennt man noch. Und Ephesus war damals eine sehr wichtige Handelsstadt. Sie war sehr dominiert vom Götzendienst. Also es hat dort alle möglichen Gottheiten gegeben, die verehrt worden sind. Und in diesem Kontext rein schreibt Paulus dann den Brief. So, zu seinem Brief. Normalerweise, wenn Paulus einen Brief schreibt, dann macht er immer klar, oder es geht eigentlich aus dem Text hervor, was der Schwerpunkt ist. Oft ist er von der Gemeinde irgendwas gefragt worden, oft hat er irgendwie gehört, dass es irgendwelche Probleme gibt, und auf die geht er im Normalfall in diesen Briefen ein. Im Epheserbrief ist es anders, da ist nicht so klar herauszuhören, was sein Schwerpunkt ist. Und deswegen hilft es, wenn man dann so ein bisschen in schlauen Büchern nachschaut, die so ein bisschen über die Häufigkeit der einzelnen Begriffe Auskunft geben. Und zwei Begriffe, die sich herauskristallisieren, sind einerseits die Einheit und andererseits die Liebe. Also das sind so Schwerpunkte, die sich durch den ganzen Brief durchziehen. Und einen Vers, den habe ich euch da hingeschrieben, der diese Einheit gut widerspiegelt, den möchte ich euch vorlesen. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also Jesus bildet den Rahmen der Einheit. Wie ist der Brief eingeteilt? Wer den Epheserbrief schon mal durchgelesen hat, so am Stück, dem fällt es wahrscheinlich relativ schnell auf. Es gibt eigentlich zwei deutliche Unterteilungen. Und zwar genau in der Hälfte. Die ersten drei Kapitel, die habe ich mal umschrieben mit die Heilsgeschichte. Und die zweiten drei Kapitel habe ich umschrieben mit die Geschichte unserer Heiligung. Das sind so die zwei Punkte, und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie jetzt kurz die Folie noch anschaut und das verinnerlicht, zuerst über die Heilsgeschichte, dann die Geschichte unserer Heiligung. Heute, die Predigt wird ein bisschen anders sein, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Das ist der Predigttext. Und ich möchte aber in den ganzen Epheser euch mit reinnehmen. Und ich werde in einem ziemlich schnellen Tempo den ganzen Epheserbrief mit euch jetzt durchgehen. Und ich hoffe, dass ihr die Geduld habt und die Kraft habt und mitdenkt, weil ich kann euch versprechen, es ist eine spannende Reise. Mich selber fasziniert der Epheserbrief, und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen davon mitgeben. Und vor allem ist es, denke ich, hilfreich, wenn dann in den nächsten Wochen und Monaten dann die einzelnen Predigten kommen, dass ihr von diesem großen Rahmen einen Überblick habt. Die zwei Verse, um die es heute geht, lese ich euch vor. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Was macht Paulus? Er stellt sich hier als Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan vor. Das heißt, er hat die Autorität zu lehren, er hat die Autorität auch Gottes Wort aufzuschreiben. Und zu wem schreibt er? Er schreibt zu den Christen in Ephesus und zu Gottes heiligem Volk. In vielen anderen Übersetzungen schreibt er an die Heiligen in Ephesus, was ja eigentlich das Gleiche ist, aber da werden die Heiligen betont. Und das ist für mich so der Bogen, diese Heiligen, die von denen der Alexander auch schon gesprochen hat, wo wir anhand der Heiligen sozusagen durch den Epheserbrief durchgehen wollen. Und zwar beschäftigen uns zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum sind wir Heilige? Und die zweite Frage ist, wie schaut das Leben eines Heiligen aus? Also die zwei Fragen auch im Hinterkopf behalten, bitte. Warum sind wir Heilige? Und jetzt fange ich an, mit euch den Epheserbrief durchzulesen. Warum sind wir Heilige? Da schreibt Paulus, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hat er es beschlossen. Also warum sind wir heilig? Gott hat uns von Anfang an auserwählt. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Warum hat er uns auserwählt? Das soll zum Ruhm seiner Gnade beitragen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Das ist der Rahmen, der uns das ermöglicht, dass wir uns Heilige nennen dürfen, wenn wir diese Erlösung haben und weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wenn das jetzt, das ist, wie wir Heilige sind, ist die Frage, wie waren wir früher? Und dazu schreibt er im Kapitel 2, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen eurer Sünde, Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Also dem Feind, dem Teufel. Das heißt, wir waren früher in Gottes Augen tot wegen unseren Sünden. Und die haben unser früheres Leben bestimmt. Das war unser Zustand, bevor wir Heilige waren. Jetzt ist die Frage, was führt zu der Veränderung? Da schreibt Paulus, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Das lasst mal kurz auf euch einwirken. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wodurch sind wir gerettet? Nicht durch das, was wir machen, durch das, wie gut wir sind, sondern ein Geschenk Gottes. Und jetzt? Was hat sich verändert? Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Also er hat uns zusammengeführt zu einem Bauwerk, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihten Tempel. Das heißt, wir als Heilige, wir bilden den Tempel, der dem Herrn geweiht ist. Durch Christus seid ihr auch in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das heißt, wir zusammen sind dieses Bauwerk, in dem Gott wohnt. Wieder einwirken lassen. Das war im Schnellverfahren, waren die ersten drei Kapitel. Ich habe ein paar Themen auslassen. Die werden dann in den Detailpredigten kommen, aber so der grobe Rahmen, der Plan, wie Gott uns erlöst hat, was er gemacht hat, dass wir errettet sind, er hat uns zusammengefügt, wir sind der Bau, er wohnt mit seinem Geist in unserem Tempel. Und jetzt die Frage, okay, wir sind jetzt Heilige, wie schaut jetzt das Leben eines Heiligen aus. Und da hat der Paulus nochmal drei Kapitel. Und die drei Kapitel, die sind immer unterteilt durch das Wort wandeln. Das kommt in den etwas holprigeren älteren Übersetzungen besser vor. In der Übersetzung, da kommt wandeln nicht vor, aber wandeln unterteilt sozusagen diese nächsten drei Kapitel. Und diese Unterteilungen sind einmal wandeln in Einheit, wandeln in der Heiligung, wandelt in der Liebe, im Licht, in Weisheit und schließlich werdet stark im Herrn. Das ist so der Umriss über das, wie das geheiligte Leben ausschaut. Und das wollen wir uns auch anschauen. Wandeln in Einheit. Was schreibt Paulus dazu? Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Vielleicht könnt ihr euch selber da sehen, während ich euch das vorlese. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Er ist es nun, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also wir sollen diese Einheit bewahren und Gott hat Gaben in seinen Tempel in die Gemeinde gegeben, die hat er Personen gegeben und diese Personen sollen uns dabei helfen, uns für unseren Dienst auszurüsten. Ich habe jetzt geschrieben, es ist Einheit, aber kein Einheitsbrei. Da nochmal die zwei Verse, die ich gerade vorgelesen habe. Wir haben unterschiedliche Gaben. Jeder dient anders, jeder ist anders ausgeprägt, jeder hat ein anderes Temperament. Aber es gibt Aufgaben, die Gott in die Gemeinde gegeben hat und mit denen können wir einander in Einheit dienen. Wandeln in der Heiligung. Was ist Heiligung? Das erklärt Paulus. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, wie so ein Gewand, alten Menschen ausziehen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in einem Geist und in einem Denken erneuern zu lassen. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das heißt, was heißt in der Heiligung wachsen? Das heißt, den alten Menschen ausziehen, unser Denken erneuern lassen, den neuen Menschen anziehen. Das ist Heiligung. Vor der Heiligung beschreibt Paulus auch, der geht da auf Nummer sicher, dass wir es verstehen und die Unterschiede auch sehen können. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das ist vor der Heiligung. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich den Ausschweifungen hingegeben und beschäftigen sich mit voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ist vor der Heiligung, ist aber auch nach der Heiligung ein Thema. Wenn wir in unser Leben reinschauen, glaube ich, dass wir den einen oder anderen Punkt da noch erleben. Unser Zustand vor Gott ist trotzdem heilig, weil Jesus uns heilig gemacht hat. Aber was machen wir jetzt? Zweimal drücken. Was ist ein geheiligtes Leben? Geheiligtes Leben ist darum, legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf die Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Also durch den Heiligen Geist bestätigt uns Gott, wir gehören zu ihm, wir sind Teil dieses Tempels. Bitterkeit und Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also da beschreibt er, auf was wir achten sollen, was wir nicht tun sollen, in welche Richtung wir uns ausstrecken sollen. Und jetzt geht er zu seinem zweiten großen Schwerpunktthema, eben die Liebe. Wir sollen so in Liebe wandeln. Und zwar, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das ist Liebe. Das ist die Liebe, die Gott uns als Beispiel gibt, die wir als Gemeinde uns gegenseitig geben sollen. Wir sollen uns Gott selbst zum Vorbild nehmen. Und so soll das nicht ausschauen, in Liebe wandeln. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Wie leicht kann es passieren, dass man einen blöden Witz erzählt, dass man anzüglich ist, dass man irgendwas sagt, ohne wirklich drüber nachzudenken, was vielleicht auch verletzend sein kann, das soll man ablegen. Wir sollen kein unmoralisches Leben führen. Wir sollen nicht von Habgier getrieben sein. Habgier ist Götzendienst. Wenn wir habgierig sind, dann wollen wir was haben, was uns wichtiger ist als Gott. Deswegen schreibt er, wer habgierig ist, ist ein Götzendiener. Und das ist eben genau das, wie Heilige nett sind. Also wenn wir als Geheiligte leben, dann soll all dieses nett bei uns zu finden sein. Das nächste Wandeln ist im Licht. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgeht, wird bestehen. Die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut und gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Das ist eine Herausforderung, weil wenn man einen Bruder, eine Schwester sieht, die irgendwo am Kämpfen ist, wo vielleicht so ein Tun in Finsternis, nenne ich es jetzt einmal, vorhanden ist, dann soll man helfen, das aufzudecken. Das wird oft als Verrat oder so angesehen, aber in der Gemeinde der Heiligen soll man schauen, dass Licht in die Sache reinkommt. Wandelt in Weisheit. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen. Lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen Jesus Christus, unseren Herrn. Das finde ich eines der schwierigsten Punkte, muss ich sagen. Weil dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen Jesus Christus, unserem Herrn. Das kann ich nur machen, wenn ich wirklich weiß und sicher bin, dass der Herr mich liebt und dass er weiß, was er zulässt. Es gibt so viele Nöte, wo wir kämpfen müssen, die uns Gott vielleicht reinführt, die er zulässt in unserem Leben, und wir sollen diese Nöte dann nicht eben als das sehen, als was ich sie jetzt beschreibe, als Nöte, sondern als was, wo wir lernen, dem Vater zu danken, weil er uns da rein lässt mit einem Ziel. Und das verändert die Gesinnung. Wenn wir nicht mehr auf die Nöte schauen, sondern auf Jesus schauen, dann verändert es unsere Gesinnung. Dann ist es das, was Paulus bezeichnet als in Weisheit wandeln. Und jetzt dieses Wandeln in Weisheit, das unterteilt er jetzt noch an drei Adressaten. Und zwar einerseits an die Ehepaare, und da schreibt er, das ist nicht der ganze Text, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also nicht, weil der eine besser, stärker, sonst was ist, manipulativer, sondern wir sollen uns einander unterordnen aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Wir haben am Anfang, habe ich gesagt, Einheit ist ein großer Schwerpunkt von Paulus im Epheserbrief, und das ist das, was Einheit widerspiegelt. Ihr wisst alle, dass in diesem Text die Beziehung zwischen Mann und Frau ein Spiegelbild auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde ist. Und diese Einheit, die Jesus und die Gemeinde sind, die sollen Mann und Frau widerspiegeln. Wandelt in Weisheit, Familien. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Sind jetzt ganz wenig nur noch da, aber ihr Eltern, erzählt euren Kindern, dass sie euch gehorchen sollen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Und zwar mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Aber da hört er nicht auf, sondern er sagt dann, und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Interessant, dass dort die Väter angesprochen sind. Paulus wird wissen, warum er das schreibt. Ich habe keine Ahnung. Also wandeln in Weisheit als Ehepaare, als Familien und am Arbeitsplatz. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven vor Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht sie nicht mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Wandeln in Weisheit, Ehepaare, Familien, am Arbeitsplatz. Und das ist jetzt das implizite letzte Wandeln in dieser Auflistung. Das beginnt Paulus mit schließlich. Da schreibt er noch ein letztes: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes Volk gehören. Das ist dieser Abschnitt mit der Waffenrüstung, der ja auch bekannt ist. Paulus betont diese Heiligkeit. Über die ganze zweite Hälfte vom Epheserbrief. Und das sozusagen ist eine ganz wichtige Komponente, wie wir in dieser Heiligkeit wachsen können. Das ist, wenn uns bewusst wird, wer ist unser Feind? Das ist nicht der, der vielleicht sich irgendwie negative Gedanken über mich gemacht hat, weil ich das falsche Leiberl bei der Predigt angehabt habe oder so irgendwas, sondern Gott möchte Unfrieden stiften, der Feind möchte Unfrieden stiften, und unser Kampf ist nicht mit anderen Menschen, mit Brüdern und Schwestern, sondern das ist der Kampf, der dadurch verursacht wird, dass der Feind Unruhe stiftet. Und womit können wir uns wehren? Nicht mit unserer Kraft, sondern wir sollen diese Waffenrüstung, von der Jesus da redet, verwenden, um zu wachsen, um stark zu werden. Wie schaffen wir das jetzt, so zu wandeln? Also vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das waren jetzt 6 Punkte, wie wir wandeln sollen. Es gibt noch ein Wandeln im Text. Ich habe es euch da schon hinprojiziert. Das ist viel weiter vorne. Das ist nur in diesen ersten 3 Kapiteln, wo eigentlich Paulus so die theologische Grundlage legt für die nächsten 3 Kapitel. Und was sagt er da? Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sollen wandeln und wandeln und wandeln in diesen ganzen Aspekten, die wir jetzt gehört haben. Aber, und das ist eigentlich die Hoffnung, Jesus ist der, Gott ist der, der die Wege schon vorbereitet hat, in dem wir wandeln sollen. Er hat sozusagen mit dem Pflug schon die Furche gegraben und er hat es uns ermöglicht, so zu wandeln. Und dann, letzte Woche war Ostern. Zu Ostern sehen wir Gottes Kraft am Wirken. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Und was schreibt Paulus über diese Kraft? Er schreibt: Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dieselbe Kraft, mit der Jesus vom Tod vom Vater auferweckt worden ist, dieselbe Kraft, die ist in uns am Wirken. Das heißt, wenn wir jetzt da diese große Liste mit wie wir wandeln sollen vor Augen haben, dann können wir uns diese zwei Verse irgendwo aufs Nachkasterl schreiben und sagen: Einerseits, Gott hat den Weg schon vorbereitet, in dem wir wandeln sollen, und er wirkt mit der Kraft in uns, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. That's good news. So, das war jetzt zum ersten Vers von meiner Predigt. Und zwar, wo es um das geht, dass er uns als heiliges Volk sieht und anspricht und zudem auch gemacht hat. Der zweite Teil ist, ich wünsche Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das, was uns Gott was uns Paulus wünscht in dieser Einleitung. Und wenn man sich so recht überlegt, durch all das, was wir erlebt haben, was Jesus an uns gemacht hat, haben wir die Gnade ja schon erlebt. Und wir erleben sie jeden Tag wieder aufs Neue. Und den Frieden, den glaube ich, den können wir erleben, wenn wir diese Reise durch den Epheser gemeinsam miteinander machen und wachsen in den Punkten, wo wir merken, da sind wir noch nicht an dem Punkt, den Gott uns eigentlich beschreibt, wie wir als Heilige vor ihm stehen sollen. Paulus hat im Epheserbrief zwei Gebete drinnen. Und mit dem ersten habe ich angefangen, mit dem zweiten möchte ich enden. Ich möchte euch nochmal bitten, dass ihr aufsteht und ich möchte euch mit diesem zweiten Gebet auch nochmal den Mut zusprechen. Und zwar, wer es dann nachlesen möchte, steht im Epheser 3, 14 bis 21. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen.